Es ist natürlich schwer, Dinge zu entscheiden oder mit Dingen zu gehen, wenn man gar kein Gefühl hat oder gar kein Verständnis dafür. Also KI ist ja so ein Thema. Wenn ich so gar nicht verstehe, worum es geht, wie soll ich denn da einmal Mitarbeiter mitnehmen, Entscheidungen treffen? Ich kann es ja nicht mal budgetieren, weil ich es nicht verstehe.
Suits and Sneakers Leadership Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Joy Edwin Tanaratcha und Harald Fortmann.
Medienhäuser stehen wie kaum eine andere Branche unter permanentem Veränderungsdruck. Von Print zu digital, von lokal zu global, von Sender zu Dialog. Digitalisierung und gesellschaftliche Verantwortung stellen sie vor immer neue Herausforderungen und machen sie zu einem Spiegel und Taktgeber gesellschaftlicher Transformation. Mein Name ist Joy Tanaratcha und bei mir ist Harald Fortmann.
Moin auch von meiner Seite. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers in der Leadership Edition. Unser heutiger Gast prägt seit über 25 Jahren die Transformation der Medienbranche. Mit Stationen von Axel Springer über Gruner + Jahr bis Deloitte. Seit 2 Jahren ist sie CEO der Mediengruppe Oberfranken. Sie sagt über sich, Neugier und der Wille, etwas zu bewegen, treiben mich an. Wie sich das in ihrem Führungsstil und ihrer Karriere zeigt, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Willkommen Eva-Maria Bauch zum Podcast Suits & Sneakers.
Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Wir freuen uns auch, liebe Eva. Und vielleicht beginnen wir erstmal direkt bei dir. Was würdest du jemandem über dich erzählen, der dich bisher noch nicht kennt?
Jemand, der mich bis jetzt noch nicht kennt. Ich würde ihm erzählen, dass ich in Bayern aufgewachsen bin, in München studiert habe. Ich habe Informatik mit einem Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz studiert und bin dann nach dem Studium in die Medienbranche gesprungen, bin nach Hamburg gegangen, war dort 28 Jahre in vielen Stationen. Mein roter Faden ist, dass mich von Anfang an Digitalisierung und Transformation fasziniert hat. Das mache ich auch seitdem in ganz verschiedenen Konstellationen. Und was mich antreibt, ist, wenn ich Technologie und Produkte und dann kam für mich eben noch die Faszination Journalismus dazu, wenn ich das kombinieren kann.
In deiner Rolle bei der MGO, das Unternehmen wird vielen Hörerinnen und Hörern nicht automatisch bekannt und fälschlicherweise regional verortet sein. Könntest du uns kurz vorstellen, was die Mediengruppe Oberfranken denn heute ist, wofür sie steht und welches Spektrum sie abdeckt?
Ja, das mache ich sehr gerne, weil das ist ja tatsächlich so, dass nicht alle wissen, was sich hinter der Mediengruppe Oberfranken alles verbirgt. Die Mediengruppe Oberfranken, drum Oberfranken, sitzt mit ihrem Hauptstandort in Bamberg. Und wir haben in Summe aber 20 Standorte, also wir haben 2400 Mitarbeiter knapp an 20 Standorten zwischen Wien und Berlin. Also wir haben auch ein bisschen Österreich, aber der Hauptschwerpunkt ist in Deutschland. Tradiert kommen wir her vom Lokalgeschäft, das ist die DNA der Gruppe. Also das ist vor über 100 Jahren, ist hier auch die erste Regionalzeitung gegründet worden, das ist unsere DNA. Aber heute sind wir viel aufgefächerter und breiter aufgestellt. Wir sind eine Gruppe mit 4 strategischen Geschäftssäulen. Eine ist nach wie vor das Lokalgeschäft. In unserem Lokalgeschäft betreiben wir 4 Tageszeitungen, Anzeigenblätter, Radiobeteiligungen, Regionalportale oder Logistikdienstleistungen, alles, was da in diesem Kontext dazugehört. Dann haben wir ein zweiteres Standbein, das ist dann nicht Lokalgeschäft. Das sind unsere Fachverlage, insbesondere stark in den letzten 10 Jahren gewachsen. Wir sind da tätig im Medizin- und im Ausbildungsbereich. Vielleicht vom Spektrum, wir geben 32 Zeitschriften raus, 350 Bücher, haben um die 40 Webseiten im Fachverlagsbereich. Das ist alles B2B-nationales Geschäft, also kein regionales Geschäft und sind da nach den 2 sehr großen Fachverlaganbietern im Medizinbereich bei den führenden Fachverlagen in Deutschland. Dann haben wir noch ein drittes strategisches Geschäftsfeld, das nennt sich bei uns MGO 360. Das kommt von der 360-Grad-Bearbeitung. Dahinter verbirgt sich eine Druckereigruppe. Also wir betreiben 3 Druckereien, eine klassische Verlagsdruckerei. Drucken wir unsere Tageszeitung, unsere Zeitschriften, aber auch Fremddruck. Wir haben noch eine Direktmailing-Druckerei und dann vielleicht etwas mediengruppenuntypisch haben wir eine sehr große Handelsdruckerei. Das heißt, wir machen Handelsdruck national, aber auch international liefern wir aus für große Handelskunden. Und das 4. Geschäftsfeld, das jüngste, aber auch schon über 12 Jahre alt, ist dann noch Agentur. Wir machen da Kreativleistung, Branding-Kampagnen, Service-Dienstleistungen, überwiegend für große Handelskunden. Ein großer Kunde beispielsweise ist Bioland, ins Biomärkte. und bearbeiten eben den Kunden 360 Grad. Und die vierte, das ist die jüngste und auch kleinste Geschäftssäule oder das strategische Geschäftsfeld, ist unser reines Digitalgeschäft. Es geht nicht um das Digitalgeschäft der anderen Geschäfte. Das ist Venture-Geschäft und noch Jobportal-Geschäft und eine Buy-and-Build-Strategie, die wir da aufgesetzt haben. Und das sind die vier Säulen, auf denen wir stehen. In Summe habe ich noch Unterstützung von einer siebenköpfigen Geschäftsleitung. Vier sind die Geschäftsführer dieser strategischen Geschäftsfelder und dann noch drei Prokuristen in der Holding.
Die Dance-Gruppe sitzt ja auch, weiß gar nicht mehr wo genau, aber da unten in Bayern. Ich fahre da immer durch, wenn ich auf dem Weg zu unserem Ferienhaus bin.
Aus deiner Sicht da unten in Bayern, genau.
Genau, aus Hamburger Sicht da unten genau. In Bayern. Aber ich bin immer verwundert, du fährst über so eine Landstraße und auf einmal kommt der Komplex und denkst, ach, da sitzen die, würde man nicht erwarten. Ne? Und das ist immer ganz lustig, ja, sehr schön. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast schon KI-Schwerpunkt studiert. Das ist natürlich heute in aller Munde. Sprechen wir nachher auch nochmal kurz sicherlich drüber. Aber außer der ganzen KI-Thematik, die wir gleich mal absondern, was sind so Themen, die euch gerade besonders prägen oder bewegen?
Du hast ja so übergeordnete Themen und dann gibt es natürlich Themen, die jetzt noch in den Geschäften ein bisschen unterschiedlich sind. Sicherlich bewegt uns in Summe, ich habe es ja gerade so aufgesplittert, wir haben relativ breit aufgefächert, noch sehr tradiertes Altgeschäft und viel Neugeschäft und natürlich bewegt uns, wie man alles gleichermaßen gut betreibt, weil wir haben schon noch sehr hohen Umsatzanteil auch im tradierten Geschäft. Trotzdem ist natürlich der Schwerpunkt Transformation, wie wachse ich in den neuen Geschäftsfeldern. Ich glaube, das treibt ja alle um. Ne? Darüber hinaus sind natürlich Themen, wie nutze ich KI, wie kann ich mir das zu eigen machen, dass es positiv ist. Ne? Die anhaltende Wirtschaftssituation ist sicherlich etwas, was uns alle beschäftigt, wie man da gut mit umgeht. Das sind sicher die übergeordneten Felder. Dann kommt natürlich drunter Kulturwandel, wenn man mit neuen Technologien arbeitet und auch neue Arbeitsweisen mit aufnimmt. Natürlich verändern sich Organisationen. Also das ist natürlich so ein Spektrum an Themen. Und dann, ich glaube, der Rest der Themen wäre dann geschäftsspezifischer, ja.
Du bist ja seit Anfang 2024 nun dort als CEO tätig. Wie hast du denn die ersten Monate erlebt und was hat dich in dieser Anfangsphase besonders beschäftigt?
Da muss ich dazu ergänzen, ich bin tatsächlich sogar schon länger da. Also ich bin seit Juli 2023 da und hatte eine Übergangsphase von einem halben Jahr, also als Geschäftsführerin der Gruppe, aber eben noch nicht als CEO. Mein Vorgänger, der in Ruhestand gegangen ist, war da im Haus und wir hatten eine Übergabephase. Das waren diverse Themen. Einmal, ich war jetzt davor 28 Jahre in Hamburg, bin jetzt hier in die Region gegangen. Natürlich habe ich jetzt hier auch viel versucht kennenzulernen, die Region zu verstehen, ja insbesondere fürs Lokalgeschäft bei uns wichtig, aber auch wir sind hier ein großer Arbeitgeber, ne? Also um hier alles mal aufzusaugen, habe sehr viele Kennenlerntermine gehabt, sehr viele Gespräche, um das alles für mich aufzusammeln und habe natürlich die Zeit genutzt, weil so eine Übergangsphase ist natürlich auch immer ein gewisser Luxus, in den man reinkommt. Ich habe in der Zeit jeden Monat auch Geschäft übernommen, also ich habe jetzt nicht gewartet ein halbes Jahr, habe nur Gespräche geführt und habe dann im Januar 2024 übernommen. Ich habe wirklich sukzessive jeden Monat ein Geschäftsfeld oder Teile der Holding, die wir drüber für die Service-Dienstleistung haben, übernommen und habe wahnsinnig viele Gespräche geführt, um alles zu verstehen. Also ich habe wirklich viele, viele Gespräche geführt, sowohl mit Kooperationspartnern, mit politischen Partnern außen, aber auch in der Gruppe, um das alles aufzusaugen, um es zu verstehen, um auch die Beweggründe zu verstehen, um da tief einzutauchen. Das ist das, was mich am meisten bewegt hat. Habe natürlich auch viel gelernt.
Ja. Würdest du sagen, dass das das perfekte Onboarding ist? Weil, sagen wir so, aus Personalberater-Sicht wäre das ja eigentlich immer der perfekte Weg, wenn es so möglich wäre, dass es quasi am Anfang ein Tandem wird, das sich dann auseinander dividiert sozusagen?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wahrscheinlich gibt es nicht diese ganz perfekte Konstellation, wie man so ein Onboarding macht. Für das Reinkommen, für das Gespräche führen, für das Kennenlernen perfekt. Aber natürlich haben meine Vorgänger und ich gemerkt, wenn man dann mehrere Monate da durchläuft, ist man natürlich lang parallel. Und das ist für beide, der in Verantwortung kommen will und der noch hat, eine sehr schwierige Phase nach einer Zeit. Und ich denke, um die engen Kollegen beispielsweise, die Geschäftsleitung auch, weil man natürlich nie weiß, wer ist es, ne? Nichtsdestotrotz war es eine gute Phase, weil man natürlich viel erfassen kann in der Zeit, aber man hat dann schon am Schluss merkst du dann schon die letzten Monate, wie das so ist. Muss man immer anpassen, ob dann ein Quartal reicht oder ob es ein halbes Jahr ist. Ich glaube, das ist situativ. Aber eine Übergangsphase sollte es schon sein, ist natürlich eine Chance. Ne? Also man versteht sich ja, das war ja unfremdelnd, weil jemand freiwillig in den Ruhestand gegangen ist. Ich ja gefolgt bin, kommt ja immer auf die Konstellation an. Ja.
Dein Werdegang führt dich ja durch mehrere große Medienhäuser, also sprich Axel Springer und Gunnar und ja, sowie kleinen Schlenker zu Deloitte hin zu deiner heutigen Position. Was waren denn drei Schlüsselmomente auf dieser Reise und warum sind die denn, oder könnten für dich die bedeutend sein, diese drei Momente?
Ja, ich hatte sogar noch RTL und Bauer Media auch noch dabei. Oh. und die Frage finde ich immer sehr schwer für mich zu beantworten, weil ich nicht diese einen Schlüsselmomente habe. Vielleicht denkt man es sogar im Moment, aber im Rückblick würde ich sagen, sind das immer viele Schlüsselmomente. Und die Summe der Dinge macht es dann für mich aus, aus denen man natürlich viel gelernt hat im Rückblick. Die größten Schlüsselmomente hatte ich sicher, weil ich ja mehrfach in meiner Vita, ich bin sehr oft ins kalte Wasser gesprungen und bin auf Positionen, die es vorher so nicht gab oder in nicht ganz klare Situationen, habe gesagt, Mensch, das ist eine tolle Chance, kannst du was aufbauen oder das war nicht immer ganz klar definiert, was die Aufgabe ist. Die hat sich dann ergeben, das müsste man jetzt wahrscheinlich an den einzelnen Stationen erklären. Und die Kulturen sind ja schon sehr unterschiedlich, wenn man dann merkt, dass es so wirkt. Also wenn man so die ersten Momente hat oder die ersten Projekte hat, die wirken. Das sind für mich immer dann die wesentlichsten Schlüsselmomente gewesen, wenn man gemerkt hat, man ist da reingekommen und es funktioniert in der Umgebung oder man kann dann wirklich was antreiben. Als ich bei Gruner und Jahr gestartet habe, war das dann sicherlich ein Jahr später. Ich war da verantwortlich für das digitale Markengeschäft in Deutschland für Gruner und Jahr. Das ist ja so für rund 40 Marken gewesen. Die großen sind so Stern, Brigitte, Gala, aber auch für viele kleine. Und wir haben wirklich alle auf neue Systeme gehoben. Wir haben alle Marken relaunched. Das war wirklich ein großes Projekt über Jahre. Und der erste große Relaunch war der vom Stern. Und als der dann wirklich live gegangen ist und einmal intern die Mitarbeiter damit glücklich waren, die Redaktion zufrieden war, die sehr skeptisch war, wenn da neue Arbeitsweisen kamen und vor allem dann auch die Fachpresse nett zu uns war, war das zum Beispiel so ein Schlüsselmomentum, weil es einfach irgendwie funktioniert hat. Ne? Und so würde ich das in jeder Station, gibt es da so einige. Aber es ist nicht der oder die drei, die habe ich wirklich nicht, sondern es sind viele Dinge so im Laufe der Zeit.
Ich glaube, Hamburg und noch ich leiden immer noch darunter, dass diese Marke,
ja,
und
ich ja auch
nicht mehr da ist und nicht mehr am Baumwald sitzt. Ich glaube, das tut allen ein bisschen weh, ja, in der Seele. Du hast mal gesagt, dass das Neugier und der Wille, etwas zu bewegen, dich antreiben. Und ich glaube, das ist ja was, was wir heute in Unternehmen, aber auch in der Politik so stark brauchen wie noch nie. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das deinen Führungsstil prägt und wie du eben auch, ja, die Menschen mitnimmst auf diesem Weg der Bewegung.
Ja, also ich bin, kann man, denke ich, schon so sagen, ein sehr umtriebiger Mensch. Also ich verstehe gerne Dinge, ich lerne gerne Dinge, ich höre gern zu. Das heißt ja nicht, ich glaube, das ist manchmal bei manchen missverstanden, gerade wenn es um Führung geht, dass man nicht am Schluss die Entscheidung treffen muss und auch möchte. Ne? Aber ich finde es immer spannend, andere Perspektiven mitzuhören und dann auch irgendwann eine Entscheidung zu gehen und nach vorwärts zu gehen, weil dann manchmal gibt es ja vielleicht auch nicht mal die perfekte Entscheidung, sondern man kann ja links und rechts gehen, aber vielleicht liegt es irgendwie so in meiner DNA. Ich bin einfach irgendwie jemand, der dann den Schritt gehen kann und das ist schon was, was mich ausmacht.
Und da mal gleich nachgefragt, weil genau diese Aussage hat auch Carsten Wildberger ja gerade getroffen, dass er eben auch gerne selber Sachen ausprobiert, in diesen Maschinenraum reingeht, sich dann aber auch wieder zurückziehen kann, aber eben diese Sachen verstehen. Glaubst du, das ist eine der Kerneigenschaften eines C-Levels in der heutigen Zeit, diese Neugier, dieses Verstehen wollen?
Das ist sicherlich eine Veränderung, ja. Also ich war immer schon so. Also ich habe auch mal zwischendurch einen Server restartet oder wenn es mich genervt hat, mich ins Content-Management-System noch, da war ich schon lang Geschäftsführerin, auch mal mit rein und habe da was verändert oder so. Ich glaube, früher war das nicht so notwendig wie heute, wo so viele, also weil ja, zumindest mal, wenn wir über die Medienbranche reden, weil man sollte jetzt ja nicht pauschalisieren, weil natürlich Dinge eine längere Beständigkeit oder eine Kontinuität hatte. Man hatte sein Geschäftsmodell, hat das gut beherrscht und da war Führung, zumal man ja auch vom Führungsstil noch hierarchischer, konservativer geführt hat, natürlich auch beständiger. Da konnte man das sicher auch anders machen, weil man sollte das, glaube ich, nicht rückwirkend werten. Da gab es ja auch unterschiedliche. Jetzt kommen heute natürlich verschiedenste neue Themen und immer wieder und hängt jetzt natürlich auch an der Firmengröße. Aber es ist natürlich schwer, Dinge zu entscheiden oder mit Dingen zu gehen, wenn man gar kein Gefühl hat oder gar kein Verständnis dafür. Also KI, auch wenn wir da noch mal extra dazu kommen, ist ja so ein Thema. Wenn ich so gar nicht verstehe, worum es geht, wie soll ich denn da einmal Mitarbeiter mitnehmen, Entscheidungen treffen? Ich kann es ja nicht mal budgetieren, weil ich es nicht verstehe. Jetzt reizt es mich sowieso, die Dinge mal zu verstehen. Also ich habe in meiner Historie eher lernen müssen, dass ich mich dann auch mal raushalten muss. Also ich habe meine andere Lernkurve. Ich musste nicht kommen irgendwie. Ich wollte führen und habe mich dann andersrum reinschrauben müssen, sondern ich komme von dem, ich mache es gerne. Und am liebsten mache ich alles selber gerne und habe ja lernen müssen, was heißt Führung, ne? Sich auch mal raushalten, lernen, dass andere das vielleicht nicht genauso machen wie du, weil du musst ja, führst ja andere Menschen als dich selbst. Aber ich glaube schon, ja, dass das viele Themen sind, wo man, muss man ja nicht in jedes reingehen, weil das schafft man nicht. Also da muss man dann Prioritäten setzen, einmal die zu einem passen. Ich habe jetzt auch meine Kompetenzfelder, wo ich jetzt besser bin und wo bei anderen, wo ich sage, da überlasse ich es vielleicht noch mehr dem Experten, der das besser kann als ich. Aber es muss ja auch zur Firma und zu den Aufgaben passen. Aber ich denke schon, das ist eine große Veränderung. Und wer Dinge nicht versteht, also dann, wie sollst du denn da vorwärts entscheiden?
Eva, wir haben, glaube ich, ähnliche Führungsgrundsätze. Das Thema Vertrauen und transparente Kommunikation. Es spielt natürlich auch eine zentrale Rolle. Wie setzt du das denn in einem Alltag selber um und insbesondere in so einem rasch wandelnden Umfeld?
Grundsätzlich fängt es ja erst schon mal an, wie ich als Person agiere, unabhängig davon, ob ich jetzt der CEO der Gruppe bin. Ich bin relativ offen, also weil alles kann man jetzt als CEO auch nicht aufmachen, das ist schon klar, aber ich bin offen, meine Tür ist offen und das habe ich auch hier angeboten, also in der Theorie, weil das will ja nicht jeder Mitarbeiter in der Realität, aber in der Theorie kriegt jeder von mir eine Antwort oder kann theoretisch um ein Gespräch bitten, dass ich das nicht irgendwie über alle hier abbilden kann, ist auch klar, aber das nutzen auch nicht alle. Also ich habe eine relativ offene Kommunikation, aber sag auch, wo es nicht geht. Also auch da bekommt jemand eine Antwort, weil ich finde, das ist ja auch ein Zeichen von Transparenz, wo ich jetzt nicht Dinge beantworten kann. Und darüber baue ich Vertrauen auf. Das hast du ja nicht von Tag 1, sondern das ist ja etwas, was du dir aufbaust. Das heißt, und das ist sicherlich ja etwas, was vielleicht ergänzend zu deiner Frage, Harald, gerade von vornherein ist. Und da bin ich schon überzeugt, dass sich die Welt verändert hat, dass man halt noch stärker auch ein bisschen auf Augenhöhe auch Experten führt. Also es geht ja nicht nur um klassische Führung, sondern mehr Meinungen mit einbeziehen. Aber am Schluss, trotzdem ist es ja dann die der Führungskraft, die Entscheidung zu treffen und dann auch dafür zu stehen, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Das ist ja das letztendlich, was dann die Aufgabe eines CEO oder eines Geschäftsführers ist, zu sagen, wir gehen jetzt in die Richtung und ich vertrete das. Und wenn du das machst, dann kannst du ja Dinge einordnen, warum du, also manchmal muss ich auch Entscheidungen treffen, die jetzt nicht aller Meinungen beinhalten, ganz oft sogar, ne, weil du es ja letztendlich, aber auch da versuche ich, die so nachvollziehbar wie möglich zu gestalten. Also, dass dann Leute mich verstehen, warum ich das so entschieden habe. Und das ist ja immer dann so ein Spannungsfeld zwischen Transparenz, Vertrauen, aber trotzdem muss man ja die Entscheidung treffen oder die Richtung vorgeben, wo es jetzt hingeht, mit welchen Prämissen.
Da vielleicht nochmal nachgefragt, ist da nicht eine gewisse Enttäuschung dann da, weil du kriegst das ja selber mit, du baust ein Vertrauen auf, man vertraut dir, man hat also eine Nähe zu dir geschaffen oder du hast eine Nähe zu den Führungskräften geschaffen und dann entscheidest du doch nicht das vielleicht, was man gerne hätte.
Ja, das verspreche ich Ihnen ja auch von vornherein nicht und das sage ich auch ganz klar und dann ist das nicht so, aber das ist schon eine Schwierigkeit, wenn man eine Kultur verändert, habe ich auch schon erlebt. Also ich bemühe mich, dass es nicht so ist. Ob das immer funktioniert, muss man unterm Strich betrachten und ist dann sicherlich ja auch sehr unterschiedlich, mit welchen Mitarbeitertypus, in welchen Geschäftsfeldern man zusammenarbeitet, ne? Weil wir haben beispielsweise ja hier auch viel Logistik und Produktion, die wollen das gar nicht, ne? Muss man ja auch mal sagen. Und andere Kollegen wertschätzen das sehr in einem engen Zusammenhang. Aber ich denke, man muss das halt von vornherein auch klarstellen, ne? Also wenn ich natürlich erstmal die ganze Zeit assoziiere, dass jetzt alle Meinungen in dieser Entscheidung drin sein werden, dann ist das eine große Enttäuschung für jemanden, der dann das Gegenteil hört. Also ich bin schon sehr bemüht, das von vornherein klarzustellen, dass das nicht automatisch dann gemacht wird. Aber ich habe schon in den vielen Jahren gar nicht nur bei mir selbst, das ist mir aber auch passiert, genauso wie es anderen passiert. Das ist ja wie, wenn man in Kulturen, und macht das jetzt auch 28 Jahre, sehr extrem von sie auf du wechselt, ne? Das ist ja für viele dann auf einmal so eine neue Nähe, die sie nicht kennen, obwohl sie gar nicht bemerken, dass das Du ja auch nicht näher ist, weil deine Position hat sich durch das Du nicht wirklich verändert und dann ganz entsetzt sind, wenn du mit was um die Ecken kommst, weil sie dachten, jetzt sind wir doch per Du und das kommt so nicht, ne? Das ist natürlich ein Kulturwandel und das, so ist es ja auch mit Entscheidungen. Also man muss, das meinte ich vorher, ich möchte mich, also ich erkläre schon meine Entscheidungen, ne? Und ordne die ein und habe gesagt, ich habe mir das vorher alles angehört. Ich habe aber entschieden, das ja. Ich habe die Leute, die dann immer noch nicht mitgenommen sind, die wären früher auch enttäuscht gewesen. Aber das ist eine Gratwanderung, gar keine Frage.
Frau Merkel hat ja mal so schön gesagt, ich stehe hinter jeder meiner Entscheidungen. Ob die richtig oder falsch war, muss ein Historiker entscheiden. Also vielleicht kann man das dann auch auf die Ebene.
Naja, im Grunde ist es ja so. Das ist aber dann ja die Rolle einer Führungskraft, dass man am Schluss entscheiden muss. Also ich muss ja auch Entscheidungen treffen, wo ich sage, das ist jetzt auch schwierig und trotzdem muss sie einer machen. Und das ist dann, denke ich, wofür ein Geschäftsführer oder welche Hierarchie auch immer, das ist die Rolle. Ja.
Ein Punkt, den leider momentan viele vergessen, dass sie eben Entscheider sind und eben auch mal entscheiden müssen und nicht nur vertagen. Ich glaube, das ist das, was so ein bisschen Deutschland und Europa gerade so ein bisschen lahmt. Und du hast ja eine, ihr heißt ja noch Mediengruppe, deshalb würde ich euch trotz der Vielfalt der Dienstleistungen und Produkte, die ihr habt, als Medienhaus bezeichnen.
Wir sind absolut, alles ist Medien, ne?
Branche,
also gar keine Frage.
Ja, ne? Ja. Als Medienhaus bezeichnen. Und das ist ja eine Branche, die du ja seit langem begleitest und deine Leidenschaft geschenkt hast. Und die ist ja eine der Branchen, die am stärksten von diesem stetigen Wandel auch betroffen ist, das über Jahre und Jahrzehnte mittlerweile. Was bedeutet für dich Transformation, sowohl persönlich wie auch organisatorisch? Das heißt, wie setzt du das um? Und gleichzeitig diese Frage auch, seinen letzten Podcast ging es auch um das ganze Thema mentale Gesundheit. Und den Gast, den wir dort hatten, die Ulrike Dobelstein-Lütte, hatte eben auch gesagt, dass die Medienindustrie eigentlich zu spät und falsch auf die Social-Media-Welle agiert hat und letztendlich da den Medienhäusern eigentlich dieser Trust-Faktor und dieses wofür die Medienhäuser eigentlich standen, so ein bisschen verloren gegangen ist. Wie siehst du das?
So, jetzt hast du aber drei Fragen da reingepackt. Dann, gehe ich mal der Reihe nach durch. Ich glaube, die erste, weil die so ein bisschen getrennt ist, für eine ist ja mentale Gesundheit. Da ist was, meinst du wahrscheinlich, wie ich das mache, ne?
Mhm. Unter anderem, ja, genau.
Ich habe für mich so mein Regulativ entwickelt. Klappt mal besser, mal schlechter. Ich glaube, das gehört auch dazu, zu solchen Phasen. Brauche als Gegenpol zu meinem Job Sport. Also ich gehe laufen, also nicht nur fürs Körperliche, sondern auch um den Kopf frei zu kriegen. Das hilft mir sehr. Ich meditiere jeden Morgen, um mich zu sortieren. Das hilft mir auch sehr. Das mache ich auch konsequent, auch wenn ich keine Lust dazu habe, weil es mir wirklich hilft. Das ist ja auch ein bisschen so ein System, was man sich so aufbaut. Ich mache das tatsächlich morgens, manche machen das abends. Ich sortiere mich jeden Morgen für den Tag. Das mache ich relativ früh, das mache ich noch zu Hause. Ob das wirklich so passt. Und dann mache ich das natürlich hier auch noch im Büro. Wir gehen immer montags 2 Wochen nochmal durch. Damit komme ich so ganz gut hin. Ich mache es, weil natürlich brauche ich auf Dauer, natürlich jeder braucht so seine Zeiten. Mein persönlicher Stress hängt nicht so an der Arbeitszeit, sondern dem, was drin ist. Da bin ich jetzt relativ belastbar. Das muss ja jeder für sich finden. Also ich muss da jetzt für mich nicht so den, also jeder braucht, glaube ich, gesunde Grenzen, ne? Das ist schon klar. Aber das ist jetzt nicht meine Hauptgrenze, sondern dass ich da eigentlich gut durch den Tag gehe, dass ich auch da gut wieder rausgehe. Ich persönlich mache es jetzt nicht so extrem an der Arbeitszeit fest. Das ist ja für andere, glaube ich, wesentlicher. So, das wäre dann die Frage zur mentalen Gesundheit. Und wenn das jetzt ist, wie machen wir das hier jetzt zum Beispiel über Mitarbeiter und Führungskräfte? Wir bieten so Dinge über den Personalbereich auch an. Also das wäre jetzt so in der Gruppe, weil natürlich gibt man. Aber das ist jetzt ja eher ein deutsches Thema, dass natürlich da mehr Krankheiten auch zumindest mal gemessen werden, weil ich kann das manchmal gar nicht für mich so bewerten. Da bin ich jetzt auch nicht der Fachmensch dafür. Erfasst man die mehr als früher oder hat man die mehr als früher? Aber wir sind auf jeden Fall mehr mit konfrontiert und versuchen natürlich den Mitarbeitern da Hilfestellung zu geben, wenn dann das der Fall ist, weil wir haben die gleiche Steigerung wie der deutsche Durchschnitt, also ganz normal. Die andere Frage, was ist für mich Transformation? Die Frage finde ich tatsächlich immer, die war ja früher immer nur Digitalisierung. Das, glaube ich, ist mittlerweile zu kurz gesprungen, aber immer noch natürlich zumindest in der Medienbranche der wesentliche Treiber, weil letztendlich das Geschäft in die digitalen Kanäle wandert, ob es jetzt der Nutzer ist oder die Umsätze. Letztendlich ist es ja dann das Gesamtpaket und wir uns nach wie vor überwiegend damit auseinanderzusetzen müssen, was bedeutet das für uns, ne? Und wie können wir da unsere Geschäfte aufbauen? Sieht aber ja auch, dass da außenrum noch weitere Geschäfte sind und dass sich durch Transformationen, wie arbeiten wir, die Arbeitsweisen ändern, die Kultur ändert und Transformation ist dann für mich das Gesamtpaket. Und dann ist es natürlich, und das habe ich jetzt ja auch erlebt, weil ich einfach in unterschiedlichen Umgebungen war, wie man den Scope zieht. Ne? Ist es so im Kern oder baut man Neugeschäft auf? Und dann ist Transformation so das, was man da, was man, wo man ist, bearbeiten muss. Aber letztendlich sind es diese ganzen Ebenen da drin. Und ich glaube, die dritte Frage war das Thema Social Media. Die ist natürlich ein Teil der Transformation. Find den Blick. Es ist immer sehr schwer, ob man was verpasst hat oder da nicht so reingegangen ist. Also sicher könnte man mehr machen. Es gibt ja immer gute Gründe, warum es dann doch noch nicht so funktioniert. Also, und dann muss man mal sehen, da kann man das ja jetzt nicht für die Medien im Allgemeinen beantworten, weil das ist dann schon sehr produkt- und zielgruppenspezifisch. Weil jetzt, wenn ich hier auf unsere Gruppe sehe, das ist schon ein Unterschied zum Beispiel, jetzt will ich mal die Leute für so ein Thema ausklammern, wie Marken bei Kruna und ja. Wir haben schon wirklich noch sehr viele Leser einer gedruckten Tageszeitung. Ne? Also Social Media ist jetzt nicht unser einziges Heil, auch wenn es ein wesentliches Thema ist, das will ich gar nicht bestreiten, die wir darüber nicht erreichen. Also wir haben auch andere Themen, die uns sehr beschäftigen. Für bestimmte Zielgruppen ist in anderen Ländern tatsächlich da schon der Weg weitergegangen worden, wobei man sich ja weltweit fragen muss, ob wir es alle im Medienbereich da schon präsent genug ist, weil da ist natürlich eine Konkurrenz entstanden, aber es ist auch nicht so trivial. Uns, es geht ja nicht darum, Social Media um des Social Media Willens zu machen, damit man viel Followership hat, sondern wie gebe ich denn die Produkte und die Marken da rein? Und das ist nicht beantwortet, ob das da drin so funktioniert. Das ist, wie gesagt, finde ich sehr geschäftsspezifisch. Drum ist die Frage, ich tue mir schwer, also an vielen Stellen würde ich das bejahen, aber an anderen Stellen geht man ja auch wieder zurück und sagt, nur um der Social-Media-Aktivität willen muss ich es auch nicht machen. Dass wir, glaube ich, da präsenter sein müssen, dass man da noch mehr machen kann. Aber auf der anderen Seite, da kommen ja auch ethische und Glaubwürdigkeitsfragen, gerade wenn es um Journalismus geht. Und deswegen bin ich schon vorsichtig, bevor man da Fehlentscheidungen trifft.
Ja. Aber gerade deshalb vielleicht müssten Medienhäuser insgesamt aktiver sein, weil sie ja noch irgendwo die Basis des Vertrauens auch sind.
Ja, absolut. Es ist natürlich nur in Social Media anders, Kredibilität zu erwerben, wie auf den eigenen Kanälen oder durch Social Media Reichweite auf die eigenen Kanäle zu bekommen. Die Frage ist immer, warum machst du Social Media? Ich denke, dein Ziel ja wirklich auf echte Social Media Aktivität. Das ist nicht das, wo die Medien bislang so viel Priorität drauf gesetzt haben, weil wir natürlich im Branding sehr gesehen haben, wie können wir die eigenen Marken stärken durch Social-Media-Aktivitäten. Das war ja das, was, würde ich sagen, überwiegend im Fokus war.
Wo siehst du sozusagen bei MGO die Chancen und ziehst du da auch Grenzen?
Ja, natürlich. Wobei man sagen muss, die künstliche Intelligenz an sich hat sich nicht verändert. Mhm. Die gab es tatsächlich, als ich studiert habe, schon so.
Ja, aber es gibt jetzt dafür.
Ja, das Bewusstsein, weil es aber tatsächlich jetzt endlich auch die Anwendung gibt. Und die Kapazitäten überhaupt, dass da was Greifbares ist. Von dem her habe ich mich tatsächlich sehr gefreut. Da war ein langer Zeitraum zwischen Studium und jetzt hat es was mit der Realität, mit der man arbeiten kann, zu tun. Wir versuchen, unsere Chancen zu nutzen. Also es gab es auch in der Gruppe schon vor meiner Zeit, dass wir Use Cases hatten und künstliche Intelligenz eingezogen war. Haben uns da aber jetzt dann im letzten Jahr nochmal fokussiert. Also wir haben ein KI-Board aufgebaut, also alle Vertreter sind nicht immer die Geschäftsführer, aber zumindest mal ein Vertreter, der entscheidungsfähig ist für das jeweilige Geschäft, ist im KI-Board enthalten und einige Servicebereiche wie IT. Wir haben einen Leiter KI und Daten zu uns geholt, übergreifend für die Gruppe. Wir haben beispielsweise modellagnostisch Langdog in der Gruppe ausgerollt. Wir haben allen Mitarbeitern Schulungsangebote gemacht, von oben bis unten, mit einem großen Schwerpunkt, weil es natürlich jetzt ist, Prompting auch, ne? Bieten auch kontinuierlich jeden Montag Schulungen an und weitere Schulungen. Wir haben alle Use Cases der Gruppe erfasst, also sind alle zentral erfasst, einmal um besseren Know-how-Aufbau zu machen, um besser auszutauschen, damit wir nicht jetzt lauter Insellösungen haben, weil das ist jetzt ein bisschen die Gefahr, wenn man aktiviert und KI, sag ich mal, um das KI-Willens macht. Das ist nicht unser Gedanke. Und wir haben Ausnahmen, weil wir haben jetzt auch hier eine Entwicklung unserem Job-Lokal-Angebot, haben wir auch gerade auf dem Big Bang Festival gewonnen mit unserer Entwicklung. Das ist der Job-Push. Das würde ich jetzt mal als Innovationsausnahme sehen, weil wir natürlich einen starken Fokus auf Effizienz haben. Wo können wir es einsetzen? Wo können wir Erleichterung schaffen? Wo können wir Arbeitsschritte erleichtern? Es ist sehr stark produktionsunterstützend, was wir jetzt machen. Aber wir ziehen natürlich unsere Grenzen. Also einmal ist eine Grenze, wir sind kein Technologieunternehmen, wir sind ein Medienhaus. Unser Fokus ist auf Produkten, Inhalten und dann außenrum unsere Servicedienstleistung. Also wir wollen das möglichst wenig kompliziert. Wir freuen uns über Standards am Markt. Und wenn wir es jetzt noch nicht haben, werden wir aber schauen, dass wir auf die gehen, wenn wir können. Drum auch auf eine gewisse Synergie natürlich im Haus. Muss jetzt nicht 20 Mal das Gleiche laufen. So ein Thema wäre jetzt, wir haben Servicebots im Einsatz mittlerweile. Da haben wir immer die gleiche Technologie, aber haben jetzt schon den dritten Bot aktiviert. Und dann haben wir natürlich, weil wir ja journalistisch arbeiten, sowohl im Lokalgeschäft als auch im Fachverlagsgeschäft, da gibt es ethische Grenzen. Und ich glaube, Datenschutz haben wir sowieso, das hat jeder. Ne?
Gutes Thema. Ethik hast du ja gerade bei Social Media auch angesprochen. Seid ihr da auf einer Wellenlinie jetzt bei euch in der Geschäftsleitung oder ist das ein Thema, was kontrovers diskutiert wird?
Von der Ethik sind wir auf einer Wellenlänge.
Ethik und KI jetzt.
Ja, das sind wir auf einer Wellenlänge. Okay. Also wir diskutieren natürlich, aber die Kontroversität kommt eher aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der Geschäfte. Und jetzt nicht, weil wir eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge haben. Und natürlich hast du auch in der Geschäftsleitung, ich sag mal, jemand, der viel tradiertes Geschäft drin hat, schaut ein bisschen anders auf als andere, wie schnell man aktiv gewisse Dinge tut. Aber wir haben keine ethischen Dissens oder dergleichen, haben wir überhaupt nicht, auch nicht, was die Haltung angeht. Da sind wir gut abgestimmt. Das war tatsächlich auch kein Thema.
Und wenn wir über Social Media Kommunikation, interne Kommunikation, externe Kommunikation sprechen und das Dasein oder die Werte eines Geschäftsführers, eines CEOs oder einer CEO. LinkedIn ist ja heute das Medium, sag ich mal, um gerade eben auch Inhalte, persönliche Inhalte zu transportieren. Früher hast du ja eher über die Marke kommuniziert, wenige waren in der Presse. Heute ist ja eine viel stärkere Präsenz hier erfordert irgendwo. Man erwartet es mittlerweile vielleicht auch von Führungskräften. Und du bist da ja auch relativ, also nicht relativ, sondern du bist ja sehr aktiv dort, auch mit sehr unterschiedlichen Themen. Welche Rolle spielt für dich diese bewusste Sichtbarkeit als Person, als Führungskraft? Und wie balancierst du diese Präsenz, ne, weil es ist ja auch so ein bisschen diese Ego-Bubble, die dort aufgeht, diese Präsenz und gleichzeitig diese Substanz, die man ja auch vielleicht auch von dir besonders erwartet, weil du eben für Medien ausstehst.
Ja, also das ist ja mein Kanal, den ich nutzen kann. Also ich halte es jetzt grundsätzlich für eine Führungskraft heutzutage, außer man ist jetzt in der Industrie, wo das nicht angemessen ist. Also ich bin nicht der Ansicht, dass das jeder machen sollte, wo es nicht passt. Ne? Für meine Führungsrolle passt das und für meine Person. Drum nutze ich diesen Kanal, nutzen LinkedIn auch an einigen Stellen geschäftlich, also unsere Fachverlage nutzen das auch. Bei den anderen Themen ist das nett, aber jetzt kein Must-Have, das sind andere Kanäle wichtiger. Ich muss vielleicht da einmal dazu sagen, ich habe jetzt keine intrinsische persönliche Motivation, zu allem auf LinkedIn etwas zu sagen, mache ich auch nicht. Würde ich auch nicht machen, jetzt losgelöst von der jetzigen Rolle. Bin ich im Umkehrschluss auch diejenige, die etwas genervt ist, wenn sie das die ganze Zeit sieht, weil mir dann irgendwann so das Gehalt fehlt der Aussagen. Ne? Also ich finde, zu wesentlichen Themen, das ist wichtig. Und wenn das jemand macht, finde ich das auch wichtig, wenn er seine Meinung mitteilt. Das mache ich tatsächlich reduzierter, weil ich das sehr stark mit meiner Rolle verknüpft mache. Also das kann im Schluss ja auch jeder Mitarbeiter lesen, jeder Geschäftspartner lesen. Dafür mache ich es ja auf der anderen Seite auch. Also das ist ja einmal wirklich aufmachen, was ist diese Gruppe, was haben wir für Geschäfte, Kooperationspartner ansprechen. Es ist viel Employer Branding, gibt einen Teil der Mitarbeiter, die das sehr gerne nutzen und sehen. Ne? Und natürlich schaue ich dann auch, was ich poste, ne? Und dass ich das dementsprechend auch immer quasi plausibilisiere, dass das für alle richtig ist, weil ich kann jetzt ja nicht hingehen und irgendwelche Führungsthemen da kommunizieren und am Schluss ist das schwierig für Mitarbeiter. Im Umkehrschluss würde ich jetzt nicht was Internes nach außen kommunizieren, was gerade schön ist für Mitarbeiter, was für Geschäftspartner, Kunden. Also ich achte da schon sehr drauf und dass ich so einen Querschnitt über die Themen mache. Ich habe jetzt versucht, seit ich hier bin, auch so einiges an Regionalthemen zu machen. Das mache ich für die Gruppe. Das funktioniert hier im Regionalen tatsächlich auch so langsam ganz gut, weil jetzt habe ich ja historisch eher eine nationale Reichweite durch meine Vergangenheit. Und habe jetzt vom Fokus, vielleicht waren es dann ein paar, habe ich auch schon ein paar ganz interessierte Bemerkungen meiner ehemaligen Kollegen gehört, dass ich so viel Regionales mache. Das war natürlich sehr bewusst, um da auch ein Netzwerk mit aufzubauen, also weil ich dann natürlich die Leute bespiele. Und ich werde aber immer sehen, dass ich natürlich eine bunte Mischung für die Gruppe mache, weil meine Rolle ist ja dann so, es für die Gruppe zu machen. Und wenn ich mal wirklich was zu sagen habe, dann mache ich das schon auch. Aber dann überlege ich mir das gut. Aber ich würde jetzt nie sehr schnell, nur damit ich auch was gesagt habe, auf LinkedIn posten. Und das geht mir nicht um die schiere Reichweite, sondern dass ich die richtigen Leute mit der Botschaft. Also ich glaube, ich finde das immer sehr schwer für sich selber, so als regulativ auf LinkedIn, zumal sie ja den Algorithmus nochmal verändert haben. Also ich merke zum Beispiel, weil das diskutiere ich mit unserem Team, die mich da unterstützen, weil ich mache die Sachen selbst, aber manche kriege ich natürlich auch, manche Sachen, ne? Also ja, in so ein Zusammenspielen gemeinsames, weil ich mache ja, wenn du dem folgst, Themen aus der Gruppe. Ich habe zum Beispiel, ich gehöre zu den Menschen, wo viele sind, daher sagen, sie haben es gelesen und gesehen, aber da nicht draufklicken oder dergleichen. Und damit habe ich ja für mich ja was Ziel erreicht. So, und das ist jetzt vielleicht für einen anderen, der da andere Ziele hat, nicht. Also für mich ist es wichtig, dass die Leute das sehen, dass es Interessante macht. Wir haben auch oft schon Kooperationsanfragen danach bekommen. Also, und ich freue mich aber auch, wenn sich intern Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, wenn es zu bestimmten Projekten ist. Das ist so meine Mischung.
Eva, gerade in Zeiten, wo Veränderungen ja jetzt momentan sehr wichtig sind und wo das auch mittlerweile oben in den Führungsetagen ein wichtiges Thema ist, was würdest du denn den Führungskräften mitgeben aus deinen Erfahrungen?
Also Veränderung ist ja wahrscheinlich im Verhältnis zu, wenn man eigentlich mehr so Kontinuität erwartet, ne? Man sollte sich immer mal ordnen, wenn man da selbst mit konfrontiert ist, ob das jetzt die große ist, weil heute ist das ja eigentlich kontinuierliche Realität. Also im Grunde muss man sich dem aufmachen, was ja nicht heißt, dass man permanent irgendwas ändern muss. Also man braucht auch da eine Linie drin. Das ist, denke ich, manchmal so ein Missverständnis. Also wenn man sehr viele Themen auf dem Tisch hat, ordnen, trotzdem klare Prioritäten setzen, die wesentlichen Dinge machen und nicht alles gleichzeitig, auch wenn natürlich, also ich gehöre jetzt, glaube ich, zu den Menschen, bin umtriebig und durchaus Multitasker, aber das muss nicht jeder sein, ne? Also wichtig ist, Prioritäten zu setzen und dann Entscheidungen zu treffen, wie ich vorher schon gesagt habe, sich erklären und diese rote Linie für sich zu entwickeln, weil das ist das Wichtigste. Der eine macht es halt langsamer, Schritt für Schritt, der andere kann mehr gleichzeitig. Aber man darf sich nicht selber so von dieser Veränderung erdrücken lassen. So, und wenn es dann als Führungskraft ist, ist ein ganz wesentlicher Faktor Kommunikation.
Ja, das ist ein guter Punkt, sowohl intern wie extern. Das, glaube ich, kann man gar nicht genug kommunizieren. Das ist, ja, bleibt eine Kunst für sich. Und in einem Zeitalter, wo ja letztendlich Kommunikation ein Stück vom Kuchen ist, was ja durch mehrere Kanäle geteilt werden muss, wird es natürlich immer komplexer, muss man ja auch sagen.
Naja, und auch vor allem ja ganz viel Kommunikation gesehen wird. Früher war ja der Arbeitgeber der Hauptkommunikator. Jetzt hat man ja permanent Menschen, die 1000 Sachen lesen, die du einordnen musst. Spielt das für uns eine Rolle? Warum spielt es für uns keine Rolle? Das war früher nicht in der Schlagzahl.
Liebe Eva, vielen Dank für das spannende Gespräch über Wandel und Führung in der Medienbranche, deine eigene beeindruckende Karriere. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, dass du ja zu einem Zeitpunkt, wo noch wenige über KI nachgedacht haben, das schon studiert hast. Ich glaube, das zahlt sich heute aus in der Komplexität. Vielen Dank, dass wir dich heute hier haben.
Das ist meinem Vater zu verdanken, ein passionierter Naturwissenschaftler, der mich unbedingt auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Mädchengymnasium sehen wollte.
Hat er einen guten Blick gehabt, weiten Blick in die Zukunft. Kann er auch sagen, was in 6, 12, 18 Monaten passiert. Ich glaube, das ist ja eine Zeit, in der wir sehr, sehr stark auf Sicht fahren müssen, weil sich die Veränderungen einfach noch in einer Geschwindigkeit passieren, die so noch nie da gewesen ist.
Es wird immer schneller, ne?
Ja.
Ist ganz spannend. Also.
Wunderbar. Also wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, da finden Sie alle Folgen des Suits & Sneakers Podcasts auf der Website von Deininger sowie auf Ihren favorisierten Podcast-Plattformen, unter anderem auf Apple Podcasts und Spotify.
Die Links, wie immer, in den Shownotes. Und ansonsten danken wir fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank und auch von mir auf Wiedersehen.